Moin Leute und herzlich willkommen hier im MLA-Podcast von der OT-Blase. Ich bin Dominik.
Ich bin Lukas.
Und heute haben wir ein Thema. Wir sind diesmal tagsüber unterwegs, deswegen ist es hier ein klein bisschen heller als sonst.
Könnte sein, dass wir um 21 Uhr immer zu Hause sein müssen und wir deswegen das tagsüber machen müssen.
Vielleicht auch nicht. Also wir haben heute mal ein etwas anderes Thema als sonst, denn unsere letzten Themen waren alle immer so ein klein bisschen polarisierend. Also ja. Immer so ein bisschen Anstiftung zur Auseinandersetzung.
Genau.
Zur lebhaften in Auseinandersetzung. Und heute machen wir mal ein Thema, was ein klein bisschen, ja, ich würde mal sagen, nostalgischer ist. Und zwar heißt das heute
das heutige Thema, würdest du sagen?
Und zwar ist das heutige Thema, ich wünschte, das hätte ich vorher gewusst, bevor ich mit Labern gefangen hätte.
Ja, das hört sich richtig an. Ich finde, das ist okay. Ich finde, das kann man abkaufen.
Es funktioniert im Englischen wesentlich besser als im Deutschen, muss man dazu sagen. Ja, wir resümieren mal so ein klein bisschen über die Sachen, die wir vorher gewusst hätten oder die uns jemand vorher vielleicht gesagt hätte, in Form von so kleinen Ratschlägen an unser früheres Ich.
Genau.
Ja, und dementsprechend ist das natürlich auch immer ein schönes Ding für euch. Also, wenn ihr das hier gehört habt und ihr denkt, ey, ihr habt aber den und den Punkt nicht vergessen, oder den Punkt hätte ich meinem früheren Ich gerne gesagt, dann schreibt es natürlich in den Kommentaren.
In die Kommis reinschreiben, Freunde.
Ja, wollo.
Ja, und wichtig ist, wir können dabei halt ein bisschen erzählen, was wir, so also ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen von damals und gleichzeitig natürlich so, wie was wir, ja, was das, so heute also, so unsere Situation ist. Ja. Also ich finde, das ist eine gute Mischung, finde ich. Einmal Unterhaltung, auf der anderen Seite halt auch ein bisschen
über die eigenen Sünden etwas resümieren oder über die eigenen Naivitäten, ja. Auf jeden Fall. Bevor wir allerdings anfangen, noch der wichtige Hinweis. Diese Folge ist präsentiert von Hartmann und Röbe mit ihrem Fizzler. Wenn ihr euch gerne die Gönnung geben wollt, die Flaschen haben wir gerade hier nicht im Studio, weil wir laufen ein bisschen trocken. Allerdings, wie gesagt, snakeoil.shop, schaut es euch an, ein großartiges Getränk zu finden in der Fantasy- und Endzeit-Welt und der Treibstoff von unserem Bullshit-Bingo, welches wir jetzt gerade wieder ein neues draußen haben mit dem Gothic-Fan Film Der geheimnisvolle Händler. Ein großartiges Schauspiel solltet ihr euch auf jeden Fall mal geben. Sowohl das Bullshit-Bingo als auch die Folge, denn das Bullshit-Bingo ist, also nicht die Folge, der Film, denn unser Bullshit-Bingo ist sehr stark runtergeschnitten natürlich.
Ja. Also da war auch nicht, also wer das große Finale ist zum Beispiel nicht drauf, da müsste man auf jeden Fall nochmal einfach mal weiterklicken. Leute, gönnt es euch, gönnt euch ein bisschen Fizzler, habt ein bisschen Spaß und jetzt geht's aber in eine super ernsthafte Folge jetzt erstmal. Genau. Ne? Der Spaß ist vorbei.
Wer von uns beiden macht den Anfang? Mach du mal den Anfang.
Okay, musst du mal gucken. Okay, wir machen es so. Ich sag jetzt einfach quasi einen Ratschlag an mein jüngeres Ich. Genau. Und dann erkläre ich das ein bisschen, was ich damit meine und warum ich diesen Ratschlag geben würde. Ich drücke es einfach mal so aus, wie ich es jetzt hier aufgeschrieben habe. Du kannst, was du darstellen kannst, ist besser. Ist einfach schön polarisiert. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die gerne auch Punkte spielen. Ist ja gerade wieder ein aktuelles Thema, wenn wir mit Sicherheit, um mal eine Folge zu machen, wenn wir mal einen richtigen Punktespieler, Super-Nerd quasi mal hier wieder mal einladen können. Aber was meine ich damit? Wir haben früher mit Dragon's Ist angefangen. Ja. Das ist ein wunderbares Regelwerk. Dragon's Ist 2, muss man sagen.
Genau.
Und da gab es halt,
weil das auch auf dem Drachenfest in einer bestimmten Art und Weise gespielt
wurde. Ja, hier in der Gegend halt generell. Ja, genau.
Aber deswegen hat es sich so ein bisschen am Anfang als der Standard bei uns etabliert, in unserem Dunstkreis.
Und es war damals halt natürlich auch so, wir waren alles ganz große Pen-Paper-Spieler und da muss man natürlich auch sagen, wenn man Pen-Paper-Spieler ist, man will natürlich, man hat die Vorstellung, geil, ich kenne jetzt Pen-Paper im echten Leben spielen. Und das ist natürlich irgendwie so eine Sache, wenn man längere Zeit labt und vorher diese Einstellung hatte, dann merkt man, dass LARP halt ganz viele andere Vorteile hat, aber nicht unbedingt dieses Pen-Paper-Thema irgendwie. Also das ist nicht unbedingt die Stärke, aber das muss man erst irgendwie erlernen, wenn man das Ganze mal längere Zeit mal durchgespielt hat. Mir ist direkt halt eine Sache in den Kopf gekommen. Oh. Wir hatten damals eine eigene Gruppe, das waren Kriegspriester, ganz toll. Und da habe ich dann extra dann mir einen so einen hybriden Charakter gemacht, der dann quasi sich Kämpferfähigkeiten holen kann und Zauberfähigkeiten. Und habe mir dann damals natürlich Kriegspriester, passt natürlich super, auch einen Feuerball dann aus Stoff und Reis gefüllt, habe ich das gemacht.
Wie man das damals halt so gemacht hat, ja.
Man muss auch sagen, ich war so 17 oder so, also
Das machen die Leute auch noch heutzutage.
Ja, aber man, ne, aber auf jeden Fall habe ich dann mich sehr mit dem Regelwerk auseinandergesetzt, wie man das halt auch gerne beim Pen Paper auch macht. Habe dann aber gemerkt mit der Zeit, dass es einen irgendwie nicht voranbringt, weil das Problem ist halt bei diesem extrem regelfokussierten, es gibt ja genug Leute, die spielen nach Regeln, aber dann halt nicht so krass, aber bei diesem extrem regelfokussierten, finde ich, orientierst du dich oder hörst du eigentlich eher auf dich selber, auf deinen eigenen Charakterbogen, was kann ich? Ah, das steht hier auf meinem Charakterbogen, ich kann einen Feuerball werfen, das geht. Wenn du du kannst, was du darstellen kannst, überlegst du dir nicht, was steht auf meinem Charakterbogen, sondern wie bekomme ich die anderen davon überzeugt, dass ich das kann und das jetzt dann richtig ausspielen. Ja. Ich finde, das ist halt man kann halt sagen, was man will, Punkte spielen, gut oder schlecht, aber ich finde es besonders wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, dass das, was man kann, so darstellt, dass andere Leute das auch annehmen und cool finden. Und das ist halt so eine Sache, ja, die ich echt so gelernt habe
es
mit der Zeit.
Es gibt ja auch noch einen Aspekt vom Punktesystem, den ich ja teilweise sogar noch schlimmer finde als dieser Ansatz, dass man sehr, sehr punkte- und skillorientiert ist. Und zwar ist das Telling. Gerade die Punktesysteme sind so derbe Telling-lastig, einfach weil du ständig sagen musst, was du machst und wie du es machst. Und super viele Effekte, Zauber oder Fähigkeiten, die du machst, sind irgendwie damit verbunden, dass du tellst, was gerade passiert.
Ja.
Und das ist einfach nur die Hölle. Also
Phönix-Regelwerk zum Beispiel, also da kannst du ja wirklich aus der eigenen Geschichte, also man muss halt sagen, Dominik ist SL und Orga bei einer Phönix-Regelwerk-Con und
Phönix-Charta.
Ja. Phönix-Charta und das Phönix-Regelwerk, ich glaube, das ist jetzt nicht bei allen so bekannt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes Regelwerk und die achten wirklich extrem auf Regeln. Das Allerschlimmste, bevor du jetzt anfängst, meine Geschichte, wirklich zwei rufen bei jedem Schlag, wenn man irgendwie angreift, zwei Schadenspunkte.
Du musst auch bei eins sagen. Du musst generell jeden Schaden ansagen. Wenn du nichts sagst, dann machst du keinen Schaden.
Super geil.
Ja. Allerdings ist das nicht einmal das schlimmste Telling-Erlebnis, was ich jemals hatte, war sehr, 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 sehr lang in der Vergangenheit, sehr, sehr weit in der Vergangenheit. Und wir waren auch jung, wir waren dumm, es war eine Taverne und wir wissen ja, in Tavernen geht oft das Rollenspiel hin zum Sterben. Aber es war eine Situation, wo ich wirklich mir in den Kopf gefasst habe, gesagt habe, okay, jemand versucht das gerade wirklich zu machen. Das ist eine Person, die wir auch beide noch kennen. Und zwar war es folgendermaßen, wir hatten irgendeine bewaffnete Auseinandersetzung. Keine Ahnung. Absolut hanebüchen. Wir waren aber dabei, mit zu mehreren einen mehr oder minder zu verprügeln. Der Typ rennt von uns weg und schreit, ich rufe mein Pferd dabei, steig auf und galoppier davon.
Und steht auf seinem Charakterbogen, dass er ein Pferd hat.
Ja.
Und steht ja drauf.
Und rennt weg.
Ja, geil.
Rennt weg. Und wir stehen da und denken sich, also ich kann mich selber erinnern, dass ich einfach stehen geblieben bin und einfach gesagt habe, was? Selbst damals, da war für uns Punktespiel nicht so ungewöhnlich und auch Telling nicht so
ungewöhnlich. Wobei das halt auch was anderes ist.
Das Krönchen.
Also ich muss sagen, Telling und Punktespiel, also ich versuche auch ein bisschen mal die Punktespieler zu verteidigen, weil ich glaube, ja, weil schlechte, das ist ja einfach schlechtes Spiel, das hat ja nichts damit zu tun, dass die Leute... Du
gerade verteidigen.
Ja, nein, aber das, was er gemacht hat, dieses Telling, das ist ein schlechtes Spiel, er hätte jetzt... Im Grunde auch bei du kannst, was du darstellen kannst, passieren können, auch wenn es natürlich komplett gegen das spricht, was es sagt.
Ja, nee,
weil du kannst es halt nicht, wenn du es nicht darstellen kannst.
Die Sache ist ja dann Verstöße gegen die Regeln, weil er kann es ja nicht darstellen.
Okay, nee, genau. Aber, aber ich kann mich zum Beispiel kann mich auch nicht daran erinnern, dass Dragonsys einen Pferde-Skill hatte.
Dragonsys
oder so.
Hat so sehr komische Dinge. Ich meine, es gibt.
Der Dragonsys 2 war eigentlich relativ. Geht eigentlich. So viele, ja. Es gab zum Beispiel auch keine Ogerstärke und so. Das haben sich ganz viele Leute selber noch dazu gedichtet, beziehungsweise aus alten Regelwerken.
Ja,
oder,
das ist ja auch ein Grund. Es gibt diese komische Kuddelmuddel, Regeldiskussionen, komische Auslegungen, seltsame Fähigkeiten, die jemand kann, weil er ein Artefakt auf der Con dröft sich bekommen hat, die ihn DSL dummerweise bestätigt hat und auf einmal kann derjenige fliegen oder so ein Scheiß.
Ja, aber das sind so Sachen, das ist zum Beispiel...
Dieses Angstschrei oder dieses Handauflegen tot oder wie das auch
immer. Ja, okay, aber das sind halt wirklich so Beispiele zum Beispiel für extrem schlechtes Spiel. Was mir aber zum Beispiel auffällt, was halt ein Problem ist im Regelsystem, wie ich finde, ist zum Beispiel bei Dragon's Lair ist es so, egal mit welcher Waffe, wenn du jemanden triffst, macht das einen Schadenspunkt. Und das hat ja keine Relation. Weil wenn mir irgendwie so ein Typ mit so einem Stock mich so antippt, dann ist es was anderes, ey, als wenn mir jemand halt wirklich einen voll mit so einem riesen, weiß ich, Zweihandhammer irgendwie, weiß ich nicht, auf den Bauch steckt oder so. Das ist halt was anderes und ich finde halt, gerade bei beim Ausspielen im Kampf, finde ich es halt viel geiler, das selber zu beurteilen, wenn wahrscheinlich auch viele Punktespieler machen, gar keine Frage, aber im Regelwerk es ist halt anders definiert und ich finde es halt viel besser, wenn man halt das schaut erstmal, wie ist die Situation, wie mache ich aus der Schlacht wirklich eine geile Schlacht, dass der Gegenüber Bock hat, dass ich Bock drauf habe.
Genau.
Und das ist viel geiler, glaube ich, wenn man es halt dann improvisiert und gar nicht darauf achtet, habe ich jetzt Rüstungspunkte oder Kämpferschutz oder was weiß ich. Hauptsache, es ist geil.
Genau deswegen sage ich auch ganz klar, dass in meinen Augen Punktesysteme einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Dann machen wir mal direkt mit meinem Punkt weiter, würde ich sagen.
Ja, ey, ich starte durch.
Ich mische es mal ein bisschen durch, damit wir ein bisschen was anderes haben. Ich sage ganz klar, also wenn ich meinem früheren Ich das sagen würde, lerne früher zu nähen.
Ja.
Lerne früher Sachen zu schneidern, weil ohne Scheiß, ich habe das jetzt erst vor, das muss ich kurz überlegen, ich glaube 5 oder 6 Jahren angefangen, so ein bisschen was zu nähen. Ich bin immer noch nicht gut und ich nähe immer noch viel zu wenig. Aber als ich das damals angefangen habe, ist mir so ein bisschen die Schuppen von den Augen gefallen, wie doch dermaßen einfach es ist und was man da für geile Sachen rausbekommt.
Ja.
Weil vorher oder was heißt lange Zeit vorher, war ich eigentlich nur der Meinung, ja, so ein Kram kann man sich eigentlich nur gut kaufen und diese selbstgeschneiderten Sachen, ja, vielleicht mal ein Wappenrock, in dem man einfach ein Loch in eine Stoff...
Ja gut, das war wirklich sehr rudimentär, die Wappenröcke.
Genau, und dementsprechend hat es mich einfach so dermaßen umgehauen und ich kann mir nur sehr, sehr grob vorstellen, was ich alles verpasst hätte, weil ich das nicht früher gemacht habe. Vor allem auch, das hat mich auch sehr geärgert, meine Großmutter war gelernte Schneiderin, hat selber gelehrt quasi, hat Kurse gegeben und allem drum und dran. Allein, was ich alles an Erfahrung, an Praxis und an Ratschlägen von ihr hätte bekommen können, weil leider war sie schon nicht mehr da, als ich das quasi für mich entdeckt habe, ist unermesslich. Also ich glaube, mein Fundus und auch meine damaligen Klamotten hätten einfach um Welten besser ausgesehen, hätte ich damit wesentlich früher
angefangen. Und günstiger, muss man ja auch sagen.
Absolut,
ne?
Günstig.
Also ja. Gerade jetzt mal ganz ehrlich, jetzt gerade zur Studentenzeit und so, als wir angefangen haben, da waren wir irgendwie mal Azubi-Studenten, Schüler und du hast wirklich kaum Kohle und du kannst im Grunde,
Angebot.
Kannst du halt wirklich mega geilen Scheiß machen mit super wenig Geld. Du musst halt einfach nur mal durchstarten. Gerade auch vor allen Dingen, das muss man ja auch sagen, ne? Der Standard früher war ja echt nicht hoch, wenn du jetzt schon einen...
Also in unserem Dunstkreis war er nicht hoch.
Ja, aber selbst die Sachen, die halt so geschneidert wurden, die waren schon geil, aber im Grunde konntest du das, zum Beispiel so eine Blouse-Hose oder sowas, da musst du ja nicht wirklich eine Hose komplett irgendwie an dein Bein anpassen, sondern du kannst da schon gute Ergebnisse bringen, die wesentlich geiler aussehen, was sonst so getragen wurde,
oder
ohne viel Aufwand halt.
Oder halt so Sachen wie Änderungsschneidereien zu machen. Das ist, du kannst dir ja mal vorstellen, früher, weil wenn etwas zu groß oder zu klein war, du meistens verkackt, weil wenn du jetzt nicht schneidern kannst,
dann
kannst du sagen, super, kann ich nicht tragen. Aber jetzt, wenn du ein bisschen was schneidern kannst und weißt, wie du Sachen einkürzt oder schmaler machst oder auch so vielleicht ein bisschen weiter machst, ey, da hast du so viele Möglichkeiten, auch auf dem Gebrauchtmarkt. Wenn du eine geile Hose siehst und die ist eine Nummer zu groß und du weißt, wie du die einkürzen kannst, dann kannst du die super einfach für dich anpassen.
Ich glaube, die Hürde ist am Anfang, glaube ich, sehr hoch. Ich glaube, aber die Sache ist dadurch, dass es sehr verbreitet ist mittlerweile, findet man, glaube ich, auch immer wieder Leute, die einem da ein bisschen helfen. Gerade online gibt es mit Sicherheit tausende von verschiedenen YouTube-Videos, die man sich angucken kann.
Ja.
Und ich würde einfach wirklich mal starten, wenn es da Leute gibt, irgendwie, die selber da erstmal irgendwie Berührungsängste haben, wirklich einfach mal ein einfaches Hemd. Es gibt irgendwie so einfache, schöne Gewandungshemden, die man sich machen kann. Einfach mal zum Starten einen einfachen Stoff holen und losnähen. Und sobald man den ersten Schritt gemacht hat, das erste Ding mal fertig, dann hat man schon so viel gelernt. Also
vor allem, es gibt super viele Schnittmuster für auch im Lab-Bereich, die geteilt werden. Und wenn ihr es noch einfacher haben wollt, was vielleicht jetzt nicht die hundertprozentig billigste Variante ist, aber wie ich finde die einfachste, dann geht einfach auf solche Seiten wie Burda Style, sucht ein ganz einfaches, was sie da damals in so Piratenblusen, Gewandungshemd, Gedöns
rein. Eigentlich für Karneval und so zum selber schneiden quasi.
Kauft euch dieses Schnittmuster und benutzt einfach einen guten Leinenstoff, den ihr euch bei Alphatex oder sonst irgendeinem Stoffhandel in eurer Nähe holt und baut euch dann so ein Hemd zusammen, weil so habe ich ehrlich gesagt auch angefangen. Mein erstes Teil, was ich gemacht habe, das war so eine riesen Schaube mit einem Doublé von Burda Style und noch eine Flatcap und das sind super easy Sachen gewesen. Das waren einfachste Bahnen, das war einfach nur ausschneiden, halbwegs gerade die Bahn nähen, mit einer Nähmaschine damals von einer Kollegin von uns. Mittlerweile habe ich sogar meine eigene, die ich leider ein bisschen zu wenig benutze. Aber das war super einfach und hat einen super Einstieg gemacht, um so ein bisschen das Handling dafür zu bekommen. Und ich kann das nur empfehlen, die Möglichkeiten, sich Sachen anzupassen, Sachen vom Stoff her cool aussehen zu lassen.
Ja. Und also gerade wenn man es einmal gemacht hat, man merkt dann, denkt sich so, wow, okay, warum habe ich das nicht früher mal angefangen? Ja, weil so
im das Grunde war eins zu eins mein Erlebnis, als ich die ersten paar Bahnen von meiner Schraube, das Ding muss ich auch irgendwann nochmal rausholen, fertig hatte, dachte ich, das war jetzt alles. So, nach dem Motto.
Ja, genau.
Ich hatte dieses Ding in der Hand, so, das war jetzt alles. Okay, das wirkt wahrscheinlich auch einschüchternder, als es ist, aber wie gesagt, schaut euch das mal auf jeden Fall an, wenn ihr Lust habt, irgendwie euch eigene Sachen herzustellen.
Genau.
Ist das ein mega guter Anfang und ihr habt so viel davon, glaubt ihr. So viel.
Schließe dich früher Communities an. Ist ein Punkt. Also,
was machst du mit Communities?
Also zum Beispiel, also ich habe meine Erfahrung gemacht, ich hatte eine Zeit lang wirklich Müdigkeit vor dem Fantasy Lab. Ich hatte irgendwann wirklich keine Lust mehr, habe ich wirklich so Endzeit Lab gemacht und so. Und muss wirklich sagen, wirklich keinen Bock mehr gehabt. Und dann kam dann ein guter Mann und hat mich aus der Endzeit wieder zurückgebracht ins Fantasy Lab. Und zwar, indem ich Imperialer wurde. Da bin ich in die Imperiums-Community reingekommen.
So,
und ich finde es, und was ich nämlich besonders geil finde, jetzt einfach an dieser ganzen Geschichte, waren wir halt immer als Gruppe immer so Einzelkämpfer, man hat die Leute mal getroffen und so, man kannte die so ein bisschen, aber man hatte nicht so dieses, man hat mit denen nichts zusammen geplant. Wir waren selbst auch damals, waren wir auch nie, wenn wir mal aufs Drachenfest gegangen sind, nie im Forum unterwegs. Wir waren da quasi einfach wie so Zecken, haben uns da hingesetzt und haben gespielt. Und dann alles im Laufe der Zeit dann im Spiel hat sich dann ergeben. Was ich aber echt gelernt habe, ist, gerade wenn du jetzt so eine Community hast, wie zum Beispiel das Imperium, das für mich persönlich wirklich absolut meinen Geschmack trifft, wo ich sage, das ist genau das, was ich gerne machen will. Und gleichzeitig hast du auch nochmal 100 andere oder 200 andere Leute, die genau auf demselben Level, in derselben Welt mit dir zusammen spielen wollen. Und das ist so viel wert, finde ich, weil dadurch ist man dann nicht mehr der Einzelkämpfer, die Einzelgruppe, die eigentlich nur Außenstehender ist von irgendeiner großen Con, sondern du bist mit drinne, du kannst die Sachen mitgestalten, du kannst, in dem Fall bespielst du eine geschlossene Welt, mehr oder weniger, natürlich mit anderen, auf Cons, wo andere Welten natürlich auf diese Welt zusammentreffen, aber du kannst eigene Cons machen, du hast einen du hast halt irgendwie so ein Community-Gefühl und es macht mir persönlich viel mehr Spaß und das ist ja auch der Grund, warum ich, glaube ich, im Fantasy-Lab, ich kann mich gar nicht dran erinnern, ich spiele halt nur noch Warhammer Imperium, eigentlich. Das ist einfach, das spiele ich eigentlich gar nicht mehr. Und das ist so viel wert. Und ich glaube, das hängt schon damit zusammen, dass die Community einfach da ist. Weil die einen immer, du kannst verschiedenste Sachen machen, kannst mal mit den Leuten was zusammen in verschiedene Gruppen gehen.
Also ich finde es geil. Ich sehe den Punkt, definitiv. Allerdings ist das auch wirklich super krass davon abhängig. Und ich sag mal so, dafür muss erstmal der Glücksfall gegeben sein, dass du eine Community findest, die so auf deiner Wellenlänge ist, weil das ist ja auch die Sache bei der Imperiums-Community, das hat wie Arsch auf einmal gepasst, weil ich bin da ja auch drin. Allerdings ist das immer so ein bisschen schwer vorher zu sagen. Es ist natürlich vom Vorteil, wenn man jemanden daraus kennt und er zieht einen irgendwie mit und so weiter, aber ich sag mal so, Ich würde das wahrscheinlich meinem früheren Ich nicht empfehlen, einfach weil es auch nach hinten losgehen kann. Und das ist ein bisschen nervig, wenn man dann so viel Arbeit und Aufwand in so einen Kram gesteckt hat. Und also wie zum Beispiel Imperium Slab. Würde mal sagen, stell dir mal vor, wärst du mit Imperium Slab geblieben, wenn die Community dahinter nicht so geil gewesen ist, wie sie sich
ausdrückt? Nee, natürlich nicht, aber ja. Ich finde aber, du hast ja verschiedenste Sachen. Zum Beispiel, ich hätte mir auch vorstellen können, dass ich so in dieser Piraten-Lab-Szene irgendwie. Nee, zum Beispiel Piraten fand ich ja nie schlecht oder so. Und kann ja sein, da sehe ich dann, im blauen Lager dann irgendwie, dass wir da irgendwie da voll Anklang gefunden hätten.
Und hätte ich dann Spaß. Zweimal im blauen
Lager. Ja, aber wir aber immer nur als so Zecken halt. Ne? Das ist halt die Sache.
Und wir haben Banner für die geholt, verdammt nochmal.
Ich finde halt jede Community, das ist ja auch zum Beispiel Ork-Lager, so Orks und sowas. Also gerade, oder das Chaos natürlich, Elfen und was weiß ich, ne? Also so Gruppen, die sich wirklich, wo du zusammen was arbeitest, die geholfen wird, du an was Neues arbeiten kannst und du kannst dann auch in dieser, als ich zum Beispiel ins Imperium kam, da habe ich ja erst nochmal richtig angefangen zu schneidern auch und da habe ich wirklich so viel noch gelernt und irgendwie, ich finde, es hilft, andere Leute zu haben, mit dem man zusammen an einem Projekt arbeitet, die einen dann auch einfach helfen, sich selber weiterzuentwickeln. Und du kannst selber das anderen Leuten helfen und so. Und ich finde, das macht einfach großen Spaß, finde ich. Das ist ein großer Mehrwert für mich.
Hat das auch so ein bisschen die Gefahr, dass man dann im Endeffekt den Blick für alles andere verliert. So nach dem Motto, dass man die Motivation verliert, vielleicht noch weiter über den eigenen Tellerrand zu schauen und zu gucken, ob vielleicht irgendwo noch was anderes Cooles da ist. Weil man ist dann ständig im Gruppe XY-Modus sozusagen. Entstehen Leute, die halt, keine Ahnung, 25 Jahre lapen und 22 davon irgendwie in Banner so und so von hast du nicht gesehen und alles andere drumherum nicht kennen.
Ja, okay, ja klar. Aber im Grunde muss er aber auch sagen, es soll einfach Bock machen. Das ist das Wichtigste. Wenn man merkt irgendwie und vor allen Dingen, es gibt ja auch andere Genres, wo man sich auslassen kann. Also, was machen wir sonst? Wir sind mal auf Horrorcons, ganz hier auf Endzeitcons, wollen uns aber andere Genres angucken und irgendwann bist du ja natürlich auch ausgebucht quasi. Also gerade wenn du arbeiten gehst.
Dann mal ein weiterer Punkt. Welchen nehme ich jetzt? Ich nehme einen kleinen Punkt, der eine sehr große Auswirkung hatte. Sagen wir mal so. Etwas, was ich sehr spät gemacht habe, was ich viel früher hätte machen können, wo ich, als ich es hatte, mir nicht mehr vorstellen konnte, wie ich die vielen, vielen Jahre, fast 10 Jahre, ohne es lapen konnte. Und zwar, hol dir ein verficktes Feldbett. Du musst dir vorstellen, ungefähr 10 Jahre, bevor ich mir ein Feldbett geholt habe, habe ich immer in der Kombination Isomatte, Decke, Schlafsack gemacht. Teilweise ohne Isomatte, wenn ich keine dabei hatte. Einmal oder zweimal auf Heuballen, was schön und gut war, aber ansonsten fast immer auf dem fucking nackten Boden. Und ich hatte immer die unschönste Zeit meines Lebens, was ich damals hingenommen habe, weil ich gesagt habe, oh, ich bin Blatt, das gehört dazu. Ich lege mich jetzt hier hin, ich bin hier der harte, ich spiele ja sowieso immer den harten Krieger, also kann ich mich hier auf den Boden legen, da habe ich keinen Vertrag mit. Nachdem ich mir das Feldbett geholt habe und zum ersten Mal eine Nacht auf dem Feldbett verbracht habe, dachte ich, was für ein verdammter Vollidiot war ich. Ohne Scheiß. Das ist um Welten besser. Das ist einfach, die Menge an Schlaf, die ich bekommen habe, die Qualität an Schlaf, die ich bekommen habe, dieses kleine Stimmungshoch, wenn man sich hinlegt und sich nicht direkt denkt, oh shit, da ist gerade ein Stein, der sich links in meine Wirbelsäule bohrt.
Ja, ich könnte es auch vorstellen. Ich meine, ich schlafe auch ab und zu ohne Feldbett, aber ich habe vielleicht dann, okay, mittlerweile glaube ich, bräuchte ich auch wirklich immer eins, weil mein Rücken auch irgendwie nicht mehr mitmacht. Aber guter Punkt auf jeden Fall. Ne? Feldbett ist also gerade der Punkt irgendwie, ja, ich bin ja ein harter Typ irgendwie, darum brauche ich jetzt einen harten Boden. Das ist eine dumme Herangehensweise, ja, glaube ich, an solche, wirklich stumpf.
Ja. Und vor allem das Beste ist, in bestimmten Wettergraden funktioniert das einfach nicht mehr. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie es sich angefühlt hätte oder wie es überhaupt machbar wäre, auf dem ersten Preis fürs Leben ohne Feldbett zu sein. Direkt auf diesem Minimum 5, vielleicht 3 Grad warmen Betonboden. Das wäre wahrscheinlich der Tod gewesen, auf gut Deutsch. Also, das, weil auf dem Preis des Lebens, für die, die es nicht wissen, das war eine Endzeit-Con, wo in der ersten Nacht Leute Temperaturen von minus 20 Grad oder so gemessen haben, minus 18. Das war irgendwie bei, wo war es nochmal, Saarland? Ich glaube Saarland.
Sauerland, ja.
Genau, war es im Sauerland. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich es überhaupt geschafft habe, früher auf Lab zu schlafen, auf Konz zu schlafen, auf den Drachenfesten, den Kongfesten, beim Epic Empires hatte ich das Feldbett schon. Also, wie gesagt, wenn ich das meinem früheren Ich sagen würde, hol dir ein verdammtes Feldbett, mach's dir bequem, Schlaf ist Leben, Leben ist Lab. Schlaf ist Lab.
Ja, aber vor allen Dingen, das merkt man nämlich, also was ich merke jetzt beim Älterwerden, ne? Früher war das gar kein Problem, da habe ich wirklich, kann ich um 6 Uhr ausstehen und dann mache ich bis 5 Uhr morgens und dann stehe ich wieder um 6 Uhr auf, kein Problem.
Problematisch.
Aber jetzt merke ich halt wirklich, wenn teilweise so um 20 Uhr, wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich viel gemacht habe und so weiter, dass ich dann wirklich auch gar keine Freude mehr habe, auch mehr am Spiel, weil ich so müde bin, weil ich wirklich nur noch ausgelaugt bin, wo du einfach nur rumsitzt und eigentlich nur existierst und wo du echt einen Unterschied merkst, wenn du wirklich mal sagst, okay, ey komm, ich muss nicht jeden Abend bis 4 Uhr wach sein und da irgendwie große Party machen. Es reicht auch manchmal einfach, um 11 Uhr ins Bett zu gehen. Wenn jetzt nichts Großes ansteht, dann lieber mal schlafen und dann am nächsten Tag vielleicht, wenn was Spannenderes ist, dann da die Energie zu haben.
Ich meine, wir müssen uns ja zugestehen, wir müssen uns ja eingestehen, das ist der Prozess, dass wir älter werden und weicher werden.
Weich.
Das ist halt die Sache. Du weißt ja, wo das Endweichziel ist. Man fängt normal an, man schläft auf dem Boden, dann kommt irgendwann die Etappe, man hat ein Feldbett, dann kommt irgendwann die Etappe, man hat irgendwie eine dieser krassen IT-Betten mit richtiger Matratze.
Und dann geht man ins Hotel.
Und dann geht man ins Hotel oder labt nur noch auf Bogen.
Oh, Alter!
Das ist die Strohtot-Version des Labs.
Ja, nee, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, hier zum Beispiel hier wirklich die Con von die Phoenix-Con, die du ja mitorganisierst. Da muss man nämlich sagen, man schläft, man hat da wirklich so eine richtig geile, kleine, so Mittelalterdorf. Man schläft aber in der Jugendherberge mit eigener Toilette, mit eigener Dusche, richtig guter Koch und da generell, der ist halt im Dorf. Und da muss ich wirklich sagen, da gehe ich hin, denke mir, okay, das ist wirklich so ein bisschen Urlaub, ne? Also einfach wirklich mal im richtigen Bett schlafen, morgens duschen, auf eine richtige Toilette gehen, dann was Leckeres essen so. Es ist wunderbar. Ist wunderbar.
Und irgendwann,
ganz großartig.
Labst du dann nur noch auf irgendwelchen Burgen, weil alles andere ist ja viel zu hart.
Ich muss aber auch sagen, zum Beispiel, ich finde für die Immersion dann auch besser, wenn man halt so durch die Scheiße geht und leidet.
Ja, bei manchen Sachen ist es einfach wesentlich, wesentlich geiler, wenn man auch so ein bisschen die Wehmut hat. Ich glaube, ich könnte, würden wir jetzt, keine Ahnung, nehmen wir jetzt zum Beispiel wieder mal unsere Warhammer-Charaktere, das Strafgefangenenlager, die Leute, die durch die Scheiße eigentlich die ganze Zeit gepeitscht werden.
Ja, wenn die im Hotel schlafen, ja, Jugendherberg ist natürlich.
Ich könnte nie im Leben quasi ordentlich im Spiel diesen Schnitt vertragen von, okay, wir sind jetzt gerade mal wieder durch den Tod geprügelt worden und sind alle kaputt und so weiter. Lass mal ins Hotel gehen und erstmal die Nacht schlafen und kommen dann wieder frisch ausgeruht, wie aus dem Ei gepellt. Kommen wir nicht aus dem Zelt, weil wir haben keine Zelte, kommen einfach wieder aufs Gelände und sagen, ah, okay, jetzt wieder in den Tod. Das geht nicht, das kann ich nicht.
So, kommen wir zu meinem letzten Punkt und ich sag's einfach, nicht jeder Charakter braucht ein Schwert. Was ich damit meine ist, zum Beispiel früher war es wirklich so, und da kommen wir wieder ein bisschen zum diesem Pen-Paper-mäßigen, jeder Held hat natürlich seine eigene Waffe, ein Schwert, einen Scheitkolben oder was auch immer, aber du spielst ja im Lab nicht unbedingt immer einen Helden oder einen Kämpfer oder was weiß ich.
Wir eine eigene Diskussion drüber machen, über Held sein im Lab.
Aber ich finde es halt viel interessanter. Natürlich kannst du eine Waffe dabei haben, ist ja ein Dolch oder sowas. Aber ich finde, nicht jeder Charakter muss mit diesem typischen Lederdingen da an der Seite sein, wo dann das Schwert, wenn du dich hinsetzt, dann jedes Mal irgendwie das Schwert nicht weiß, wie das, oder rausziehst, dann liegt's. Also es macht halt nicht für jeden Charakter Sinn.
Ja, wenn du halt, ein Händler spielst. Du musst halt den Witcher-Approach nehmen und die Scheißteile die ganze Zeit auf deinem Rücken haben.
Ja, ganz toll.
Oder den Kai-Approach und die Schwerter die ganze Zeit auf dem Rücken haben. Wenn ihr wissen wollt, wer Kai ist, dann guckt also, auf jeden Fall.
Also,
der Bullshit-Bingo.
Es ist finde ich, auch viel entspannter und viel interessanter, glaube ich, wenn du halt auch sagst, okay, ich bin halt kein Kämpfer, ich habe vielleicht nur so ein Dolch, oder du bist zum Beispiel ein Gauner, dann hast du vielleicht irgendwie noch so eine Waffe dabei oder so, eine Pistole. Aber was zu deinem Charakter passt, um dich halt auch, weil das grenzt halt auch deinen Charakter von anderen Charakteren ab und das macht halt die ganze LARP-Welt viel diverser. Weil halt mittlerweile, und das war früher natürlich anders, als wir angefangen haben, war es, glaube ich, hauptsächlich so, du spielst einen Held, du spielst irgendwie, da kommen wir die nächsten Gegnerhorden und so.
Unter die erschwinglichsten Waffen, deswegen hatte jeder damals ein Schwert, weil ein Schwert einfach am billigsten war. Beziehungsweise das billigste war ein Wurfdolch, aber das wirklich absolut einfachste, was man sich damals bei uns im Norden, im Rheingebiet, bei der Schatzkammer und so holen konnte, waren halt Einsteigerschwerter. Darüber
für 39 Euro, ich würde schon Mark sagen.
Ja, das war so
Mark.
Aber so lange laben wir noch nicht.
Und die Sache ist ja auch, was zum Beispiel mittlerweile ja sehr en vogue ist, sind diese ganzen Ambiente-Cons. Du hast das Heerlager, du hast das die Grenzwacht, das sind alles so Sachen, gibt auch andere, ne? Wir sind jetzt hier beiden, die mir gerade einfallen, die bekanntesten, auf jeden Fall, die da, also da kämpfst du ja nicht gegen Gegnerhorden, du brauchst ja nicht als ein Händler dort, musst du ja nicht die ganze Zeit schwer bewaffnet durch die Gegend laufen. Ist nicht nötig. Du musst deinen Charakter spielen. Ich finde, das ist also dann einfach dieser Fokus viel mehr auf Schauspiel, auf das Spielen des Charakters und dann in seiner Dinge machen, die die seine Spezialität sind. Vielleicht dann wirklich als so ein Händler dann, weiß ich nicht, Intrigen spinnen und so. Und das geht halt vollkommen auch ohne große Bewaffnung.
Ja,
und so.
Also ja. Total. Also, wie gesagt, es ist halt viel cooler, wenn die Waffe auch irgendwo stimmig zum Stand, zum Hintergrund des Charakters, zur Kultur des Charakters ist. Wenn man sich jetzt so einen Mantel-Degen-Typ vorstellt, wenn der einfach nur mit einem stinknormalen Einsteigerschwert rumrennen würde, wäre das irgendwie
komisch. Darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es halt generell eigentlich mit dem Schwert vor allen Dingen generell um Waffen. Es braucht nicht jeder große Bewaffnung zu haben. Du kannst halt auch theoretisch komplett ohne Waffe irgendwie rumlaufen. Das Schwert ist jetzt einfach so das Ding, so das Standard, die Standardwaffe. Aber ich meine natürlich auch, du brauchst auch nicht als Händler irgendwie so einen Kriegshammer an der Seite oder sowas halt. Ne? Ja. Also ich finde, und das war früher schon anders. Also früher, da hat man quasi geguckt, was ist das hier für eine Waffe. Also
früher war man aber auch so kampffixiert. Also als wir angefangen haben, war für uns eigentlich nur wichtig, okay, wird gekämpft, ja, nein. Also darüber hinaus, klar, wir haben zwar auch ein bisschen Ambiente immer mitgemacht, da waren wir auch immer voll dabei, aber trotzdem haben wir es immer voll gerüstet gemacht, weil wir eigentlich immer darauf aus waren, so richtig schön Leute platt zu machen. Wir waren halt sehr kampffixiert und das ist aber auch etwas, wo ich sagen würde, dass das auch Anfänger gerne machen, weil Anfänger sehen, wenn sie wahrscheinlich was vom Lab gesehen haben, sehen sie coole Kampfszenen.
Kann ja auch Spaß machen.
Gerüstete Leute macht auch durchaus Spaß unter Umständen. Ja gut, ich sage mal,
Sind halt mittlerweile ein bisschen ausgenutzt, aber es gibt genug Leute, die auch schon 15 Jahre Lab machen und super gerne kämpfen nach wie vor.
Genau, also gar keine Frage. Das ist auf jeden Fall ein Prozess, der sich einstellt, wenn man immer erfahrener und auch immer öfters LARP spielt, einfach weil man auch irgendwann des Kämpfens überdrüssig ist und einfach
nicht
mal Bock
immer.
Hat, was anderes.
Nicht immer.
Überdrüssig im Sinne von, es ist immer das Gleiche, ich möchte mal ein bisschen Abwechslung haben und dann kommen solche Sachen zustande wie Ambiente-Charaktere oder so ein bisschen Charaktere, die so ein ganz eigenes Ding haben, die nicht unbedingt eine Bewaffnung brauchen. Und also das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, vor allem, weil es dann auch ein bisschen interessanter wird, an was man an Aussehen und Stil von Charakteren machen kann. Das passt nämlich auch zu meinem anderen Thema, und zwar mein letzter Vorschlag wäre, ab und zu mal lieber was Weiches statt was Hartes.
Mhm.
Das ist ein bisschen kryptisch, aber es besagt im Endeffekt, dass Früher habe ich so krampfhaft versucht, so Rüstung zu kaufen wie blöde. Egal, ob es zum Charakter gepasst hat oder nicht, weil wir damals waren wir Krieger. Wir wollten immer krasser ausgerüstet sein. Wir wollten die Plattenschweine sein. Wir wollten Leute fertig machen. Und das hat irgendwann Vorrang vor der Klamotte genommen. Irgendwann habe ich mir gesagt, ich habe ein Hemd, ich habe eine Hose, ich habe eine Google und ein paar Schuhe. Mehr brauche ich nicht. Also will ich jetzt mein gesamtes Geld versuchen, in Rüstung reinzustecken. Ich brauche ein Kettenhemd, ich brauche eine Brustplatte, ich brauche Schultern, ich brauche Arm, Beinschienen, am besten noch einen Helm, und hast du nicht gesehen. Hätte ich damals einen Bruchteil von dem Geld, was ich in Rüstungsteile gesteckt habe, die ich heute nicht mehr habe und so gut wie nie gebraucht habe und die auch richtig crap am Ende waren, in Klamotten gesteckt, dann hätte ich jetzt auf jeden Fall einen Fundus, der für wesentlich mehr Charaktere Platz gehabt hätte. Ich habe mir damals ein Rüstungsset von einem Hersteller gekauft über das Internet, den es heute nicht mehr gibt, der ein halbes Jahr gebraucht hat, mir das Ding zu schicken, der viel zu teuer war, der auch nur per Nachname gemacht hat damals, sprich, man musste es bezahlen, als es ankam, sowas wie Geld überweisen gab es damals nicht.
Bei dem nicht.
Es war zwei Nummern zu groß.
Ja, ich kann mich schon erinnern, das war richtig frustrierend. Du konntest es gar nicht tragen.
Ich habe es am Ende für weniger Geld weiterverkauft, weil ich es auch einfach nicht mehr haben wollte und einfach bei mir auch rumstand.
Aber es war richtig frustrierend, das war ganz schlimm.
Oder zum Beispiel auch das einzige Kettenhemd, was ich immer noch habe, war mir auch zu lang von den Ärmeln her, und damals war ich nicht so schlau und habe gesagt, ich mache einfach die Ärmel kürzer. Ich habe einfach die Ärmel abgenommen, komplett. Was halt auch total bescheuert ist.
Ja, vor allem, das wäre gar nicht so schwer, mein Kettenhemd das zu kürzen.
Ja.
Geile Idee, sehr gut.
Ja, genau. Deswegen hätte ich auch nur einen Bruchteil davon in einfache Kleidungsstücke. Das müsste ja nichts Abgefahrenes sein. Eine schöne Weste hier oder mal ein schönes Doublet.
Die hätten ja jetzt nicht mehr gepasst, dann muss man auch sagen.
Ja, aber damals in den Jahren... Damals in den Jahren, als ich gespielt habe, ich habe, glaube ich, das ist ja das Geile, die meiste Zeit meiner 16-jährigen Lablaufzeit mit einem Gewandungshemd gelabt, und das hast du am Ende noch bekommen.
Das Geile ist, das war wirklich so, das ist am Ende gerissen wie Papier.
Ja.
Wie Papier, wirklich so.
Ja. Wobei ich habe, glaube ich, noch ein schwarzes Gewandungshemd, ein In-Time-Fashion-Gewandungshemd hier noch rumliegen.
Also mein erstes habe ich noch. Und das ist das
Grün
ist
oder was?
Das grünes Gewandungshemd funktioniert immer noch gut. Ist von der damals Schatzkammer, heute Wyvern.
In-Time-Fashion hieß das damals.
Habe ich damals mit dem Einsteigerschwert gekauft, und es ist immer noch in Top-Qualität. Ist natürlich jetzt mittlerweile vielleicht ein bisschen zu klein.
Du kannst damit fast einen Anhalt-Cosplay machen.
Hey, ich gucke es mir nochmal an.
Anwaltkosten. Ja, aber wie gesagt, deswegen ganz klar, also ich sag mal so, wenn Leute sich Rüstung holen wollen, das ist ja gut und schön. Mittlerweile ist es ja wesentlich einfacher, wesentlich komfortabler und ich würde auch sagen, wesentlich erschwinglicher. Man hat zwar nicht mehr diese kranken Deals von früher, von Mytholon, aber also diese Rüstungsdeals, die man mit den NSCs fürs Conquest bekommen hat.
Ja, ist ja wirklich...
Aber mittlerweile hat man einen florierenden Gebrauchthandel und so weiter. Wenn man sich Rüstung holen möchte, gut und schön, aber ich finde, man sollte definitiv eine Balance finden zwischen der Klamotte und der Rüstung, weil, und das ist der Pro-Modus, das ist der absolute Pro-Modus, du brauchst einfach mal auch eine Garderobe, wenn du nicht voll berüstet irgendwo hinrennst.
Ja, vor allen Dingen, du musst auch nicht jedes Mal voll gerüstet zu einer Taverne gehen.
Ja.
Du musst auch nicht abends voll gerüstet rumlaufen. Das ist einfach nur, die Sache ist halt, das wird halt aus zwei Gründen gemacht. Einmal natürlich so Schaulaufen. Du willst natürlich hier deine coolen Rüstungsteile, die du gekauft hast. Ja. Und weil du kein Geld mehr hast, die richtige Klamotte.
Ja. Das war ehrlich gesagt mal ein Teil eines Jokes, den ich mal irgendwann gemacht habe. Ich wollte mal irgendwann für die Hour of Rent auf den Mittelpunkt. Es ist nicht so wichtig. Es ist einfach nur eine Stunde, wo Leute sich auf die Bühne stellen und rumranten dürfen. Wollte ich mal so ein bisschen so einen Generalschwack über die Sachen, die mich aufregen, machen. Und dabei waren dann halt auch so Paladine, die vollgerüstet zur Taverne gehen. Und ich glaube, der Part war ungefähr so. Und dann haben wir Ulbricht, den Paladin des Lichtgottes, der vollgerüstet zu der Taverne geht. Und würde man ihn fragen, würde er gehen: Junger Mann, natürlich gehe ich vollgerüstet zu einer Taverne. Ich gehe vollgerüstet überall hin. Ich bin nichts ohne diese Rüstung. Ich bin praktisch nackt unter dieser Rüstung. Weil einfach Leute sich so definieren über diesen ganzen Rüstungsscheiß.
Ja, und ich glaube, das ist halt so, ich habe den Eindruck, das ist halt auch so dieses bisschen dieses Computerspiel-Ding, weil bei Diablo 2, der Paladin, der zieht ja seine Rüstung auch nicht aus, während des Spiels.
So, ne? Der bleibt überall unbewegt in dieser ganz kurzen Animation mit in dieser Rüstung stehen. Nee, aber es ist auf jeden Fall, da sieht man auf jeden Fall auch die Qualität, wenn man jetzt zum Beispiel die Ritter sieht. Das ist, da muss ich immer sagen, davor ziehe ich den Hut. Wenn man einen richtig schmucken Ritter sieht, auch in einer richtig schönen Rüstung, wo man sich denkt so, ja, okay, dir kaufe ich den Ritter ab. Und dann sieht man den später in seiner Ausgegardrobe und er sieht mindestens noch mal dreimal pompöser aus.
Das ist aber, da muss man natürlich sagen, vielleicht auch viele
Anstiegsding, nein,
genau, wegen Anfängern, aber das ist halt wirklich so, das Nonplusultra ist natürlich auch arg teuer alles, aufwendig.
Halt. Vielleicht weniger teuer, aufwendig ja, aber weniger teuer, wenn du dir die Sachen selber schneidest.
Ja, ja, aber das ist sehr schwer,
ja,
das dann in der guten Qualität zu haben. Ja. So geil, so.
Also es ist ein schönes Ziel, wo man hinarbeiten kann.
Ja, klar.
Die Sache ist, das wäre vielleicht ein weiterer Punkt, den ich irgendwann gesagt hätte. Okay, ich schmeiß einen kurzen Bonusteil rein.
Einen kleinen.
Ja. Lass die Finger weg vom Adel. Einfach keinen Adligen spielen. Scheißegal, weil nicht zu Anfang. Nicht zu Anfang.
Also okay, ja, okay.
Mein früheres Ich.
Ah, okay.
Ich hatte Minimum ein oder zwei Bastarde oder verarmte Adelige oder so ein Kram. Lass das am Anfang. Weil die Mühe, die du brauchst, um das glaubhaft rüberzubringen, auch wirklich mit der Liebe zum Detail, um so etwas glaubhaft rüberzubringen, ist einfach viel zu hoch für einen Anfang. Und meistens ist es wirklich so, dass mittlerweile kann ich jemanden auf einen Kilometer weit erkennen, der sich adelig nennt, aber nicht adelig ist. Also und da nicht die Arbeit reingeschickt
hat. Vor allen Dingen, es bringt einem Grunde dann gar nicht den Mehrwert. Das ist dann, also wenn du es nicht darstellen kannst, dann hat es eigentlich keinen Mehrwert irgendwie. Dann ist es im Hintergrund und man kann sich selber auf die Schulter klopfen.
Naja.
Aber es bringt
ja nichts. Du hast hier einen von einem Nachnamen reingeballert, also bist jetzt ein Großer mit deinem Gewandungshemd und dein komischen dein Seitenschnürhemd, Piratenhemd-Ding da. Nee, also wenn ihr Adelige spielen wollt, dann bitte packt da auch euretwillen, packt da ordentlich viel Arbeit und Mühe rein, weil das ansonsten macht man sich damit ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht elitär und Gatekeeping, hast du nicht gesehen, aber es ist einfach so. Wenn man jemanden sieht, der aussieht wie Söldner Nummer 5678 und er sagt, ich bin Lord Pavian von Gerchteshofen, ich befehlige 5000 Mann und mein Königreich sucht nach einem Bündnispartner, dann stehe ich davor und denke so,
Es ist halt schwierig. Damit bin ich gewesen. Das war meine erste Con. Da gab es dann wirklich ich glaube, von Drachenlanze haben Leute Charaktere gespielt. Das waren Leute, die hatten wirklich, es waren zwei Kumpels, die hatten beide nur ein Gewandungshemd und ein Kettenhemd drüber. Ja. Und die meinten dahinter, also wurde eins zu eins, ich kann mich super dran erinnern, ja, hier hinter dem Hügel, 2 Meilen entfernt, stehen 2000 Mann bereit irgendwie. Und das ist halt schwierig.
Das ist das Lustige, das haben wir ja mal vor vielen Jahren, als wir angefangen haben, zwei Jahren, mit dem Podcast angefangen haben, haben wir eine Folge gemacht, ich glaube, das war sogar die zweite oder dritte, 7 Labsünden. Ich wollte mal gucken, ob wir die nochmal irgendwann aufbereiten.
Geht ja schon fast ein bisschen in die Richtung.
Geht schon ein bisschen in die Richtung, ja. Da haben wir auch dieses Bemängelung von kein Telling-Adel. Genau, kein Telling-Adel. Also wenn du adelig bist, entweder hast du den Adel oder du hast ihn nicht. Du hast gerne 2000 ja. Mann im Nachbardorf, die warten, alles zu überrennen, aber nie kommen werden.
Weil ja, ja, vor allen Dingen 2000 Mann ist auch ein bisschen, naja.
Ja, ja.
Ey, genau. Ich würde sagen, wir haben da wirklich eine gute, runde Sache gemacht und ja. Jetzt seid ihr natürlich dran. Wenn ihr Nachrichten habt an euer altes Ich, dann schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare rein. Bestellt gerne ein leckeres Getränk von Hartmann und Rübe, nämlich den Fizzler. Ein köstliches Ding. Und danach schaut ihr euch vielleicht eins unserer besten Bullshit-Bingos aller Zeiten an.
Welches zwar, das Beste ist, das entscheidet ihr.
Genau. Genau, und wir haben schon übrigens Bullshit-Bingo-mäßig einige richtig schöne Ideen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf weitere Sachen. Wir haben ein Ding im Blick. Es wird vermutlich eine deutsche Lab-Doku sein. Welche da sein könnte, welche noch über ist, das könnt ihr selber als erfahrene Fans vielleicht herausfinden. Wir haben sie auf jeden Fall noch nie vielleicht, aber wir haben noch nicht mal einen Trailer oder sowas reingeschaut. Und es sind Leute mit drinne, die vielleicht für Aufregung gesorgt haben im letzten Jahr. Mehr will ich nicht sagen dazu.
Ja, genau. Also wie gesagt, wenn euch das hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir hoffen natürlich, dass ihr gesund bleibt. Wir hoffen, dass wir jetzt irgendwann vielleicht mal auch unsere, dass wir irgendwann wieder weitermachen können mit Lab-Vlogs.
Und mit Gästen natürlich mit auch. Gästen
auch, ja.
Ja.
Wir freuen uns sehr darauf. Wir halten aber trotzdem weiter durch und ich hoffe, ihr tut's auch. Von daher macht es auf jeden Fall gut, Freunde. Und man sieht sich.
Reingehauen und wiederschauen.
Ciao.